Was Galliani hier so appetitlich am Beispiel des Weins zu veranschaulichen sucht, wird in der Volkswirtschaftslehre als Schweinezyklus bezeichnet. Der Begriff geht auf eine Untersuchung des Agrarökonomen Arthur Hanau von 1927 zurück. Seine Analyse der Beziehungen zwischen Angebotsmengen und Marktpreisen bei Schweinefleisch verdeutlicht, dass es sich dabei um etwas Dynamisches handelt, nicht um etwas Statisches, eben um einen Zyklus, in dem stets von Neuem Phasen der Unterversorgung und der Überproduktion durchlaufen werden. Galliani wiederum, dem wie Smith an der Naturgesetzlichkeit wirtschaftlicher Vorgänge gelegen war, verglich die Bewegungen auf dem Markt mit den physikalischen Bewegungen von Wasser in einem Glas. Nach heftigem Schütteln des Glases gleiche sich das Wasser allmählich wieder zu einer glatten Oberfläche aus. Aber, um im Bild zu bleiben, im wirklichen Wirtschaftsleben wird das Glas immer weiter geschüttelt, das Wasser bleibt in Turbulenz, die Krisen hören niemals auf. Die vorgebliche Lösung des Gleichgewichtsproblems ist vermutlich das Geheimnis hinter dem so überaus erfolgreichen wirtschaftstheoretischen Running Gag der unsichtbaren Hand. Ihr Wirken scheint zu erklären, wie aus Chaos Ordnung wird, wie aus dem Egoismus der Einzelnen das allgemeine Wohl entsteht. Smith selbst scheint sich dabei nicht immer wohlgefühlt zu haben. Jedenfalls hat man allein in den ersten beiden Büchern des Wohlstand 60 Beispiele für negative Konsequenzen egoistischen Agierens gezählt. Auch abgesehen von der Tatsache, dass wir auf lange Sicht alle tot sind, wird bei der Beschreibung des Marktes als Gleichgewichtssystem der Faktor Zeit häufig vernachlässigt, und zwar in so alltäglichem wie handgreiflichem Sinn. Während auf lange Sicht diejenigen, die anderer Leute Arbeit kaufen, also nehmen und nicht etwa geben, und diejenigen, die anderen Leuten Arbeit verkaufen, also geben und nicht etwa nehmen, möglicherweise halbwegs gleich stark sind, was im Zeitalter der Industrialisierung jedoch durch Organisations- und Streikverbote verhindert wurde, ist auf dem alltäglichen Arbeitsmarkt der Anbieter von Arbeitskraft, deren potenziellem Käufer nicht nur sozial, sondern auch biologisch unterlegen. Ein Tagelöhner, der am Verhungern ist, hat keine Zeit zum Verhandeln und arbeitet für jeden Lohn. Oder er muss auf Diebstahl und Raub ausgehen. Inzwischen ist der bürgerliche Nationalstaat, der in seinen Anfängen die gesetzlichen Rahmenbedingungen der kapitalistischen Warenproduktion schuf und so für die juristische Berechenbarkeit, wenn auch nicht immer für die Chancengleichheit der Marktteilnehmer sorgte, vom Regelsetzer zum Konkurrenten geworden, zu einem nationalen Anbieter von Recht auf einem übernationalen Markt. Die Nationalstaaten konkurrieren mit unterschiedlichen Steuergesetzen und nicht nur mit diesen um die Hauptniederlassungen der Global Player, die sich mit dem, was Juristen Rechtswahl nennen, aussuchen können, welcher Rechtsstandort unabhängig von den Produktionsstandorten und den Absatzmärkten für sie der günstigste ist. Es ist diese Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen staatlichen Rechtsanbietern, die den Vorwurf des Dirigismus und überhaupt den Vorbehalt gegen jede Art von Zentralverwaltung motiviert. Auch Milton Friedman hatte damit seine Ablehnung zentralstaatlicher Befugnisse begründet. Wenn die Regierung schon Macht ausübt, dann besser im Landkreis als im Bundesland, besser im Bundesland als in der Hauptstadt. Und wenn mir nicht gefällt, was mein Bundesstaat macht, kann ich in einen anderen ziehen. Und wenn neben dem Global Player das Umwelt-, das Arbeits-, das Steuerrecht in einem Staat nicht gefällt, kann er seine Hauptniederlassung in einen anderen verlegen. Wie sollte unter diesen globalen Bedingungen ein Gleichgewicht definiert werden? Auf wie lange Sicht? Und wer sollte es definieren? Vorausgesetzt, es sorgt tatsächlich eine unsichtbare Hand für Resultate und nicht etwa der Zufall, aus welcher Perspektive ließe sich für alle oder für den unparteiischen Zuschauer von Smith überzeugend dartun, dass es sich dabei um Gleichgewichtsresultate handelt und ob die jeweiligen Gleichgewichtsresultate wünschenswert sind. Je nach Betrachter wäre auch eine Erde, die so unbewohnbar ist wie derzeit noch der Mond, im Gleichgewicht. Für diejenigen, die ihre Haut zu Markte tragen müssen, um es drastisch, aber in Bezug auf körperliche Arbeit doch immerhin nicht bloß metaphorisch zu sagen, sind diese übergeordneten Systemfragen dem alltäglichen Lebenskampf vollkommen untergeordnet. Adam Smith hat das klar erkannt und auch deutlich benannt. Er beschrieb die Arbeitsteilung als Bedingung für ein Wirtschaften, das nationalen Wohlstand schafft und bedauerte zugleich die Auswirkungen der Arbeitsteilung auf die Körper und Seelen derjenigen, die ihr ausgeliefert sind.